Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. In seiner Rede am 6. August 2008 sagte Sai Baba unter anderem: In verschiedenen Teilen der Welt gibt es zahlreiche Colleges und Universitäten, Doktoren und Professoren der Philosophie. Konnten ihnen ihre hohen akademischen Auszeichnungen Glück schenken? Warum erlebt die Welt, obwohl sie so viele gebildete Menschen hervorbringt, weder Frieden noch Glück? In unserer heutigen Sendung begleiten wir eine westliche Wissenschaftlerin, Professorin Barbara von Maibohm, ein Stück des Wegs, die ihr Ungenügen am westlichen Wissenschaftsverstand nicht hinnehmen wollte. Sie hat sich auf die Suche begeben nach einer Wissenschaft, die, wie sie sagt, Wissen schafft. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Barbara, du kommst seit 1992 jetzt regelmäßig nach Indien. Wann ist dir der Name Sai Baba eigentlich zum allerersten Mal begegnet?
Ich bin Swami das erste Mal begegnet 1984. 1984 war für mich ein Krisenjahr. Ich war am Ende meines Lateins, was meine damalige Ehe anging. Und ich hatte das Gefühl, dass ich meine Liebeskraft verloren habe. Und ich habe damals gebetet, ich möchte meine Liebeskraft wiederfinden. Ich bin nicht darum in einer Krise in meiner Ehe, weil ich irgendwie meinen Ex-Mann beschuldigen wollte, sondern ich kann nicht mehr lieben. So, und dann dauerte es nur ganz kurze Zeit, bis ich einen ersten Hinweis auf Swami bekam. Jemand schenkte mir ein Vibhuti-Päckchen, also diese heilige Asche. Und ich sagte, was ist das denn? Und dann hieß es ja, das sei also heilige Asche. Ja, und was ist das? Ja, das hätte jemand materialisiert. Was ist das? Na, kurz und klein, ich hatte dieses Päckchen Vibhuti viele, viele Jahre, ohne irgendetwas damit anfangen zu können, aber ich habe es irgendwie nicht weggeworfen. Also es blieb auch mit diversen Umzügen, es blieb in meinem Besitz. Und gleichzeitig verdichteten sich immer mehr Hinweise auf Satya Sai. Das begann dann damit, dass ich irgendwann ein Bild sah und sagte, der ist der komische Heini. Und irgendwann zum Schluss war es so, dass es sich wirklich im Wochen-, Monatsabstand die Hinweise verdichteten. Und ich dann irgendwann ein Buch von Phyllis Crystal, Ziel aller Reisen, im Buchladen sah, es las und sagte, wenn ich zur Zeit von Jesus Christus gelebt hätte und damals gäbe es Flugzeuge, dann hätte ich mich ja auch ins Flugzeug setzen können und dahin fliegen können. Und so war der Entschluss sehr schnell. Also ich bin dann im September auf das Buch gestoßen und Weihnachten war ich in Indien.
Du bist ja Wissenschaftlerin. Welches war damals dein Arbeitsgebiet?
Ich war damals als Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin sehr beschäftigt mit der Frage der eigenen Wahrnehmung. Also es gibt eine Schule, die sagt, über die Sinne kommen wir zum Übersinnlichen und es ist wichtig, dass wir lernen, uns gegen diese Beeinflussung durch die Medien und die Werbung zu schützen und uns von den Verführungen, die darin stecken, befreien. Und so wollte ich mit meinen eigenen Sinnen halt wahrnehmen, was diese Gestalt in Orange, deren wegen ich ja nach Indien gefahren war, nun wirklich sei. Und ich habe nichts erlebt. Das muss ich ganz freimütig sagen. Ich war sehr traurig. Ich war hier im Ashram, erlebte ihn, wie er seinen Darshan gab und war sehr betrübt, weil ich nun absolut und gar nichts wahrnehmen konnte. Nun wollte ich nicht gleich wieder abfahren, aber nach ein paar Tagen war ich so weit, dass ich eine Frage entwickelt hatte. Und die Frage war, nehmen wir an, du bist der, der du sagst zu sein. Was fehlt mir, um dich zu erkennen? Und dann dauerte es nur sehr, sehr kurze Zeit, bis die Antwort da war. Und die Antwort war, nur Liebe kann Liebe erkennen. Da habe ich gesagt, okay, I got the message. Ich habe die Botschaft verstanden. Und das ist ein Programm, das dauert nun bis an mein Lebensende. Jetzt kann ich eigentlich wieder abfahren. Ich bin dann zwar regulär nach 14 Tagen, wie vorgesehen, abgefahren, aber ich wusste nicht, ob ich jemals wiederkommen würde. Das war mir völlig unklar. Ich war sehr skeptisch, Wissenschaftlerin. Und dann dauerte es keine 24 Stunden. Da wünschte ich mir von der Frau, mit der ich zusammen die Reise machte, ein Bild. Das bekam ich dann, ohne dass ich danach gefragt hatte, angeboten. Und es dauerte 9 Monate und ich war wieder in Indien. Und seitdem bin ich über 20 Mal hierher gefahren. Und diese Botschaft, dass wir selbst Liebende werden müssen, um Gott zu erkennen. Das ist bis heute geblieben. Das hat mich dann anschließend sehr umgetrieben. Also das war im Jahr 92, dass ich das erste Mal hier nach Indien kam. Und ich habe dann begonnen, diesen Gedanken der Liebe in mein wissenschaftliches Denken einzubinden. Und das war nicht einfach. Ich habe immer gesagt, nach Indien fahren ist schön und aufregend und inspirierend, aber zurückkommen, das ist richtig schwierig und herausfordernd. Und so war es eben auch. Ich musste Liebe in mein Denken, Fühlen und Sein integrieren. Und das heißt natürlich auch als Wissenschaftlerin. Und das ist nicht einfach. Und stieß dann darauf, dass damals in der Kommunikationswissenschaft die Kategorie der Liebe gar nicht vorkommt. Wenn man sich das Bildungssystem unter Salwaba anschaut, dann ist das total anders. Das basiert, das fußt auf der Liebe. Von Swami gibt es den Satz, dass das Ende von Knowledge, von Wissen, Liebe sei. Sowie das Ende von Erziehung Charakter sei. Also Liebe ist quasi die Grundkategorie, auf der dieses ganze System der Bildung und Weiterbildung von Satyasalwaba aufgebaut ist. Demgegenüber in der westlichen Wissenschaft kommt es nicht vor. Das ist nicht mehr ganz so ausgeprägt wie damals, aber damals fehlte sie wirklich, wie überhaupt die Wissenschaft mit dem diffusen und nicht erklärbaren Gefühl der Liebe ja große Schwierigkeiten hat. Ich habe dann mit einem Buchprojekt begonnen, das dann später unter dem Titel »Die kommunikative Kraft der Liebe« erschienen ist und auch von Swami in einem Interview tatsächlich signiert worden ist, zu meiner großen Freude. Dieses Buch hat mich 8 Jahre begleitet und ich habe quasi wie in so einem dunklen Dschungel mit der Stablampe versucht, für mich zu begreifen, was denn Liebe ist und wie sich Liebe auswirkt. Und immer wenn ich etwas begriffen hatte, und das heißt, wenn ich etwas erfahren hatte, dann durfte ich weiterschreiben. Dann floss es. Aber solange ich nichts begriffen hatte, stand ich im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schlauch. Heute ist es, Gott sei Dank, anders. Heute, wenn ich hier bin, darf ich mich einstimmen und es fließt. Und das Schreiben ist mühelos geworden und eine unglaubliche Erfüllung und ein unglaubliches Geschenk. Aber dieses Buch, Die kommunikative Kraft der Liebe, das war wirklich ein Weg der Selbsttransformation, der mit vielen Stolpersteinen gesät war.
Kannst du vielleicht über einen, wenn auch nur ganz kleinen Schritt, hin zur Transformation was erzählen?
Ich erinnere mich an eine besondere Begebenheit. Es gab in dem Buch ein Kapitel, das drei Aspekte umfasste, nämlich Communio mit Gott, Communio mit Menschen und Communio mit Pflanzen und Tieren. Dazu muss ich vielleicht erklären, ich habe unterschieden zwischen Communicatio und Communio. Communicatio ist so alles das, was man in Wort, Schrift, Bild, Text festhalten kann, verändern kann, speichern kann, digitalisieren kann. Und Communio ist das Dazwischen, das Feinstoffliche. Das, was Gemeinschaft ermöglicht, es ist das, was uns in die Einheit und in das Einheitsbewusstsein führt. Und Liebe ist natürlich etwas von dem Dazwischen, von diesem Feinstofflichen. Und ich wollte dieses Kapitel schreiben. Und ich war damals 4 Wochen in Schweden, weil ich ausprobieren wollte, ob ich es mit mir alleine aushalte, bin ich in die Wilderness, in den Urwald gegangen. Es gibt einen schwedischen Urwald, wo wirklich alles völlig unbearbeitet, unkultiviert ist. Und dort hatte ich eine Hütte an einem See für mich alleine, hatte nichts anderes als ein Boot, einen Kamin, eine Sauna und einen großen See und mich selbst. Und hatte diesen Text nicht geschrieben. Er stand in meiner Gliederung, aber geschrieben war er nicht. Und nach 3 Wochen hatte ich das Gefühl, ich hatte ursprünglich 4 Wochen Reisezeit mir vorgenommen, nach 3 Wochen hatte ich das Gefühl, so jetzt habe ich mir bewiesen, dass ich mit mir alleine gut auskommen kann. Ich hatte so Rituale und Routinen entwickelt, morgens mir ein gutes Frühstück machen, mittags ein gutes Mittagessen, abends ein gutes Abendessen, dazwischen spazieren gehen und so. Handys gab es damals nicht, Radio hatte ich auch nicht und so weiter. Und hatte meine Rückreise umgebucht, also früher gebucht und mein Auto wieder vollgepackt und in der Nacht konnte ich nicht schlafen. Und dann irgendwann habe ich mich aufgesetzt im Bett und habe gesagt, okay, also was ist die Botschaft? Und dann war die Botschaft, hier bleiben. Dann habe ich bitterlich angefangen zu weinen und habe alles wieder ausgepackt. Und dann am nächsten Tag bin ich durch den Wald gegangen und es war der Frosteinbruch inzwischen gekommen und die Natur war von einer so berückenden Schönheit. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Der Waldboden war wie ein Teppich, in dem alle Farben ausgebreitet waren, von dem schönsten, klarsten, frischen Grün bis zu dunkelviolett. Die ganze Regenbogenpalette und ich ging rum und war einfach nur voller Liebe. Mein Herz war weit offen und konnte die Schönheit wahrnehmen. Ich war in einer Communio mit der Natur, mit der Welt der Pflanzen, durch die ich ging. Die Blätter hatten sich gefärbt, die Seen spiegelten diese Blätter wieder. Es war wirklich atemberückend. Und in der Verfassung, in der ich da war, konnte ich mich hinsetzen und das Kapitelchen schreiben, Communio mit Pflanzen und Tieren. Dann ging es. Das Göttliche hat mich wirklich gezogen, gepusht, gezwirbelt, gezwickt und irgendwann wusste ich, es geht um die Kraft der Liebe. Ich wusste es dann aus eigener Erfahrung. Und ich wusste, dass alles Wissen, das um diese Kraft nicht weiß, für die Katz ist und dass meine Suche nach der Wissenschaft, die Wissen schafft, also die Wissenschaft, die wirkliches Wissen schafft, dass sie mich auf einen guten Weg gebracht hatte.
Barbara, du hast mir einmal von einem für dich aufrüttelnden Traum erzählt. Ich weiß, er ist sehr persönlich. Magst du ihn trotzdem mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen? Denn ich finde, dass er in deiner Suche nach Liebe noch einmal eine Dringlichkeit zeigt.
Ja. Ich habe nicht viele Träume von Swami gehabt in meinem Leben, aber es gibt einen, der mich damals sehr erschüttert hat und ich will ihn teilen, weil ich glaube, es ist unser aller Thema. Ich habe geträumt, ich bin im Ashram und es sind viele Betten, alle sind leer, aber schön sauber zugedeckt mit Bettdecken und Kissen und so, wie man das in großen Schlafsälen hat. Und ich trage einen Sack auf dem Rücken. Es ist ein sehr schwerer Sack und irgendwann wird mir plötzlich bewusst, dass in diesem Sack Swami ist, und zwar habe ich ihn umgebracht. Also ich habe ihn getötet. Das Gefühl, das kann man sich vorstellen, war entsetzlich. Das hat mich wirklich erschüttert.
Ja.
Im Traum ebenso wie im Aufwachen. Für mich war das damals eine Botschaft, dass ich die Liebe getötet hatte. Also, dass ich die Liebe umgebracht hatte in mir. Die lässt sich ja letztlich nicht umbringen, so wie Swami sich nicht umbringen lässt, denn wir sind alle unsterblich und wir sind Ausdruck der Liebe. Und diese Liebe ist nicht gebunden an Form und Raum und Zeit und Name. Gleichwohl, ich sagte damals, okay, ich weiß darum, dass ich das getan habe. Und deswegen bin ich hier und deswegen schreibe ich dieses Buch.
Das Buch ist das eine. Wie sah die Praxis aus?
Also ich habe angefangen, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe dann immer stärker den therapeutisch-psychotherapeutischen Weg gewählt. Dieses dann immer stärker in meine Arbeit einfließen lassen, in die Arbeit, in die Beratung mit Studenten und Studentinnen erst, in die Haltung, die ich in meiner Arbeit praktiziert habe und in die vielen Seminare, die ich so im Rahmen der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie durchgeführt habe, aber dann auch in meine Vortragstätigkeit. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages zu einem Vortrag über die Informations- und Kommunikationstechniken eingeladen wurde und dieser Vortrag wurde von drei im wissenschaftlichen Raum hochreputierlichen Institutionen organisiert. Das heißt, es war reizvoll, dahin zu gehen, aber ich wollte eigentlich nicht über die Informations- und Kommunikationstechniken sprechen, sondern über das, was Kommunikation gelingen lässt. Und deswegen sagte ich, ich komme, aber nur, wenn ich über Liebe reden darf. Da war erstmal ein gewisses Erstaunen und dann wurde mir das gewährt. Und ich war unglaublich aufgeregt, denn das bedeutet natürlich, sich ein Stück weit zu outen, also sich zu zeigen in diesem wissenschaftlichen Raum mit etwas, was als unwissenschaftlich angesehen wird. Als Wissenschaftlerin folgt man einem bestimmten Kanon. Und dieser Kanon heißt Beweisbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Wiederholbarkeit der Beweise etc. Und wenn ich mich auf das Gebiet der Liebe bewege, dann kann ich diesem Kanon nicht mehr folgen. Das heißt, ich setze mich dem Vorwurf aus, unwissenschaftlich zu sein. Und in dem Moment, wo eine Wissenschaftlerin anfängt, sich mit Liebe auseinanderzusetzen und nicht gerade im Gebiet der Theologie forscht, bewegt sie sich auf sehr glattem Terrain und muss um ihre eigene Reputation und Anerkennung fürchten. Und das habe ich damals sehr intensiv gespürt. Deswegen hatte ich Angst, damit wirklich rauszugehen. Es braucht dann ein Nachwachsen der Persönlichkeit, um innerlich und äußerlich dazu stehen zu können. Und ich weiß nicht mehr die Details, aber ich habe diese Prüfung für mich persönlich durchstanden. Und habe den Mut gehabt, wirklich zu sagen, also wenn man über Kommunikation redet, dann muss man sich mit Liebe auseinandersetzen. Weil Kommunikation ohne Liebe kann eigentlich nicht gelingen. Und dies hat dann irgendwann dazu geführt, dass das Museum für Kommunikation in Frankfurt eine riesengroße Ausstellung zum Thema Liebe veranstaltete und mich dann aufgrund dieses damaligen Vortrags bat, nun im Text wenigstens einen Beitrag zu leisten, der in diese erweiterte Vorstellung von Liebe einstimmte, dass Liebe eben nicht nur ein romantisches Gefühl ist oder ein Begehren und Ähnliches, sondern dass Liebe der Urgrund des Seins ist. Also die Kraft, die uns hervorgebracht hat und die uns bewegt.
An dieser Stelle noch einmal ein Satz von Swami vom 8. August 2008. Da sagte er, die moderne Bildung führt nur zu Diskussionen, nicht aber zur vollkommenen Weisheit. Was nützt es, sich Bildung anzueignen, die euch nicht zur Unsterblichkeit führen kann? Wie ging es für dich denn nach diesem Vortrag eigentlich weiter? Gelang es dir, mit diesem Thema den Wissenschaftsbetrieb zu unterwandern, sag ich mal?
Ich habe gemerkt, dass ich mit dem Buch Die kommunikative Kraft der Liebe Schwierigkeiten habe, wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich mich eben so angreifbar fühlte. Ich merkte, ich brauche irgendwie eine andere Begrifflichkeit, um nicht sofort als Spinnert abgetan zu werden. Und das hat mich dann dazu geführt, den Begriff der Wertschätzung zu verwenden. Und für mich ist Wertschätzung eigentlich ein Synonym für Liebe. So wie es Liebe in vielen Stufen und Schattierungen gibt und Graden der Reife, so gibt es Wertschätzung in vielen Stufen, Schattierungen und Graden der Reife. Wertschätzung ist nicht nur Anerkennung oder geäußertes Lob, sondern Wertschätzung ist eine Haltung. Und wirkliche Wertschätzung ist eine Haltung, die aus dem Herzen kommt. Und damit sind wir bei der Liebeskraft. Und dann hat mir das Göttliche das wunderbare Geschenk bereitet, dass ich wirklich in 3 Monaten den Text von 2 Büchern niederschreiben durfte. Das eine heißt Wertschätzung, Wege zum Frieden mit der inneren und äußeren Natur. Und das andere heißt gelebte Wertschätzung, eine Haltung wird lebendig. Da durfte ich mich dann wirklich hinsetzen, es durfte fließen und es kam und die Texte waren da. Und spannend für mich zu beobachten war, das erste Buch ist 2006 erschienen und Williges Jäger, Benediktiner, Priester und ein bedeutender Zen-Meister, der viele Schüler hat, hat auf der Rückseite, also auf dem Cover, noch geschrieben, ich muss mal gerade nachgucken, wie es heißt. Ja, er hat geschrieben, Wertschätzung, das Wort wird sicher nicht das Wort des Jahres, 2006. Und heute ist die Situation total anders. 2008 hat zum Beispiel Managerseminar, das ist eine der bedeutendsten Zeitschriften für Organisationsentwicklung und Führungsentwicklung, die haben ihre Jahrestagung unter das Thema Wertschätzung und Wertschöpfung gestellt. Oder das LaSalle-Institut in der Schweiz hat zu dem Thema Wertschätzung und Wertschöpfung eine Tagung veranstaltet, ein Symposium. Und heute pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Ich war Teil von diesem Prozess, dass das Denken, dass unsere Beziehungen mehr sind als funktionalistisch zu behandeln, dass wir Herz-zu-Herz-Beziehungen brauchen, auch wenn wir leistungsfähig sein wollen, auch in der Wirtschaft, in der Politik, in allem. Das ist heute viel, viel ausgeprägter als damals. Also insofern kann ich sagen, es war für mich eine weite Reise, die natürlich nicht am Ende ist, aber eine Reise, die mich auf die für mich wesentlichen Dinge gebracht hat und die in diesem damaligen Gebet von 1984 enthalten war. Lass mich bitte die Liebeskraft wiederfinden. Und ich meine, ganz wichtig für uns ist, dass wir uns auch verzeihen, wenn wir noch nicht die großen Liebenden sind. Oder andersherum wertschätzen, dass wir kleine Schritte in diese Richtung machen.
Und wie können so kleine Schritte aussehen?
Kleine Schritte heißt eben zum Beispiel nicht sich selbst fertig machen. Nicht sich selbst mit dem inneren Kritiker ständig behaken. Wertschätzung oder Liebe entwickeln heißt hinter die Emotionen gucken, wenn sie uns von anderen begegnen, zum Beispiel als Ärger und vielleicht zu spüren, was da wirklich mitschwingt und auf das, was da wirklich mitschwingt, reagieren und mit dem Herzen einfach tiefer gucken oder wie Saint-Exupéry sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut und aus dieser Sicht dann zu reagieren und zu agieren. So, und das ist mal leichter und mal ist es richtig schwierig. Wenn ich wirklich entwertet werde, wenn ich mit persönlicher, physischer oder seelischer Gewalt konfrontiert werde, dann ist natürlich ungeheuer schwierig. Aber es gibt Menschen, die uns dieses vorleben und an denen wir uns auch wirklich ein Beispiel nehmen können und an denen wir uns inspirieren können, was das heißt.
Vor der Musik hast du gesagt, dass es Menschen gibt, an denen wir uns ein Beispiel nehmen sollten. An wen hast du dabei gedacht?
Nimm ein Beispiel, das natürlich bekannt ist. Das ist Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hat sich permanent und immer wieder, was man in der hiesigen Rezeption gar nicht so genau weiß, an die Liebeskraft Gottes angeschossen. Gandhi war eigentlich immer im Gebet oder in der Meditation. Und er hat gesagt: Ich verurteile das Verhalten der Engländer, die unser Land kolonisieren und in Unfreiheit halten. Aber ich verurteile nicht die Engländer, sie sind die Kinder Gottes wie ich auch. Und deswegen hat er immer gegen das Verhalten sich gerichtet, aber er hat immer die Hand ausgestreckt. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Arbeiter in England, die ihre Arbeit verloren haben in den Baumwollspinnereien, weil ja die Inder anfingen, die Baumwolle wieder selbst zu weben, dass sie ihm Begeisterung entgegengebracht haben, weil sie gespürt haben, dass dieser Mann nicht sie verurteilt, sondern ein System, das er überwinden wollte.
Es gibt viele Menschen, die beispielhaft ihr Leben gemeistert haben, aber deren Namen im allgemeinen Bewusstsein nicht präsent sind.
Ja. Ich bin jetzt kürzlich auch auf Eleanor Roosevelt gestoßen, die Frau des amerikanischen Präsidenten. Und die Erklärung der Vereinten Nationen zu den Menschenrechten scheint sehr maßgeblich auf ihren Einfluss zurückzugehen, die damals diese Erklärung der Menschenrechte möglich gemacht hat. In diesen Menschenrechten wird jedem Mensch die Würde zuerkannt und die Vielfalt des Menschseins gewürdigt. Und Swami lehrt uns ja immer wieder, dass wir Einheit in der Vielfalt leben und lernen müssen. Unity in Diversity. Und das ist in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen bereits maßgeblich niedergelegt. Oder Elisabeth Selbert, die Mutter des Gleichberechtigungsartikels im Grundgesetz, auch nicht besonders bekannt, die das Recht auf Gleichheit und Differenz der Frauen postuliert hat. Deswegen haben wir einen Gleichberechtigungsgrundsatz im Grundgesetz. Das ist eben auch die Liebe und die Akzeptanz der Frauen, die sich da niederschlug in einem entsprechenden Artikel des Grundgesetzes, der den Frauen ihre Würde und ihr Recht zubilligt. Auch hier kann man einen Bezug zu dem Wirken von Saibaba in Indien herstellen. Also wenn man sich anschaut, ist die indische Gesellschaft eine zutiefst patriarchale Gesellschaft. Und interessanterweise hat Swami eines der ersten Colleges gegründet für Frauen und praktiziert im Rahmen dieser Gesellschaft durchaus eine Förderung von Frauen, die zwar für uns Westerinnen immer noch ein Stück weit archaisch anmuten mag, aber für hiesige Verhältnisse ein Schritt in Richtung Befreiung von Frauen darstellt. Oder wenn wir in die Wirtschaft gucken, es gibt natürlich Leute in der Wirtschaft, die anders arbeiten als die herkömmlichen Kräfte. Der Begründer der DM-Drogeriekette ist nicht ohne Grund bekannt geworden. Er ist ein Anthroposoph, der eine andere Haltung seinen Mitarbeitern gegenüberbringt und der dieses wirklich zur Firmenphilosophie gemacht hat und ganz offensichtlich mit großem Erfolg. Oder der Mitbegründer der Hard Rock Cafés, also Isaac Tigre, der den Leitspruch Love All, Serve All, also Liebe alle und Diene allen, benutzt hat, um in der Zeit des Rassismus im amerikanischen Mittelwesten Cafés zu begründen, die bereit waren, den Farbigen genauso Dienste anzubieten wie den Weißen und damit natürlich eine andere Haltung des Herzens praktiziert hat, als dies in einem rassistischen System der Fall ist. Es gibt viele Beispiele, man muss sie einfach ein bisschen suchen. Das sind so die großen Heroen, aber es gibt auch die Heroen im kleinen Alltag. Also wenn ein verzeihendes Lächeln kommt, wenn man jemanden auf den Fuß getreten hat oder wenn ein Konflikt am anschließend mit einer Umarmung endet oder mit einem freundlichen Nicken. Das sind Zeichen, dass die Liebeskraft sich den Weg gebahnt hat. Und wir brauchen diese heute mehr denn je. Wir brauchen sie in der Politik, wir brauchen sie in der Wirtschaft, wir brauchen sie in ganz harten Auseinandersetzungen. Wenn wir mehr davon hätten, zum Beispiel im Umgang mit Terrorismus, dann würden wir heute nicht so viel Terrorismus haben, sondern wir würden liebend, mitfühlend die Ursachen dieser Phänomene versuchen in den Griff zu bekommen und die Ressourcen in die Richtung lenken, statt in die Aufrüstung der Terrorismusbekämpfung.
Zu dem Thema der Transformation jedes Einzelnen von uns hast du mir vorhin eine wirklich wunderbare buddhistische Geschichte erzählt. Und die wollen wir uns jetzt einmal von Manfred Müller-Gransee gesprochen anhören.
Eine Liebesgeschichte. Es gibt eine alte Geschichte von einer Gruppe von Mönchen, die mit ihrem Meister in einem tibetischen Kloster lebten. Ihr Leben war diszipliniert und voller Hingabe, und die Atmosphäre, in der sie lebten, war harmonisch und friedvoll. Menschen aus den Dörfern weit und breit kamen in Scharen, um sich in der Wärme einer solch liebevollen spirituellen Umgebung zu baden. Eines Tages legte der Meister seine irdische Form ab. Zuerst fuhren die Mönche in der gleichen Weise wie bisher fort, aber nach einiger Zeit ließen Disziplin und die Hingabe, die das herausragende Kennzeichen ihrer täglichen Routine gewesen waren, nach. Die Anzahl der Dörfler, die täglich durch die Türen eintraten, begann zu fallen, und ganz allmählich verfiel das Kloster in einen vernachlässigten Zustand. Bald fingen die Mönche an, sich untereinander schlecht zu machen. Sie beschämten einander und weckten Schuldgefühle. Die Energie in den Klosterwänden hallte wieder von Animositäten. Schließlich konnte der Älteste unter den Mönchen dies nicht mehr ertragen. Nachdem er gehört hatte, dass ein spiritueller Meister 2 Tage Fußweg entfernt in einer Eremitage lebte, verschwendete er keine Zeit mehr, um ihn ausfindig zu machen. Als er den Meister in seiner Walderemitage fand, berichtete ihm der Mönch über den traurigen Zustand, in den das Kloster verfallen war, und bat um seinen Rat. Der Meister lächelte. Einer unter euch ist die Inkarnation Gottes. Da ihm keine Ehrerbietung entgegengebracht wird, wird er sich nicht zeigen, und das Kloster wird in dem desolaten Zustand bleiben. Nachdem er diese Worte gesprochen hatte, verfiel der Meister in Schweigen und sprach kein Wort mehr. Auf dem Weg zurück zum Kloster wunderte sich der Mönch, wer wohl von seinen Brüdern die Inkarnation Gottes sein möge. »Vielleicht ist es Bruder Jasper, der uns bekocht«, sagte der Mönch laut vor sich hin. Aber eine Sekunde später dachte er, »Nein, er kann es nicht sein. Er ist nachlässig und schlecht gelaunt, und das Essen, das er zubereitet, ist ohne Geschmack. Vielleicht ist Bruder Timur der eine, unser Gärtner«, dachte er dann. Auch diese Überlegung verwarf er rasch wieder. »Natürlich nicht«, sagte er laut. »Gott ist nicht faul und würde niemals das Kohlbeet von Unkraut überwuchern lassen, wie es Bruder Timur getan hat.« Schließlich, nachdem er jeden einzelnen von seinen Brüdern wegen dieses oder jenes Fehlers verworfen hatte, machte sich der Älteste der Mönche klar, dass niemand übrig geblieben war. Da er wusste, dass es einer von den Mönchen sein musste, weil der Meister es so gesagt hatte, grübelte er eine Weile, bis ihm ein neuer Gedanke dämmerte. »Könnte es sein«, so überlegte er, »dass der Allerheiligste sich für eine Täuschung entschieden hat, um sich zu verbergen? Natürlich könnte das sein. Das muss es sein.« Als er das Kloster erreichte, teilte er umgehend seinen Brüdern mit, was der Meister gesagt hatte, und alle waren ebenso erstaunt wie er zu erfahren, dass das Göttliche unter ihnen lebte. Da jeder wusste, dass er selbst nicht der verkörperte Gott war, begann jeder, die eigenen Brüder sorgfältig zu studieren, immer in dem Versuch herauszufinden, wer unter ihnen der Allerheiligste sei. Aber alles, was jeder von ihnen sehen konnte, waren die Fehler und Unzulänglichkeiten der anderen. Wenn Gott in ihrer Mitte war, dann tat er einen guten Job in der Art, wie er sich verbarg. Die Verkörperung des einen unter solchen Brocken zu entdecken, war in der Tat schwierig. Nach vielen Diskussionen entschieden sie sich schließlich, dass sie alle sich anstrengen wollten, untereinander freundlich und liebevoll zu sein und alle mit dem Respekt und der Ehrerbietung zu behandeln, die man natürlicherweise dem Allerhöchsten entgegenbringen würde. Wenn Gott darauf bestand, unerkannt zu bleiben, dann hatten sie keine andere Möglichkeit, als jeden Mönch so zu behandeln, als sei er der Allerhöchste. Jeder konzentrierte sich so sehr darauf, im anderen Gott zu sehen, dass sich ihre Herzen bald mit einer solchen Liebe zueinander füllten, dass die Ketten der Negativität, die sie gefangen gehalten hatten, von ihnen fielen. Als die Zeit verging, begannen sie Gott nicht nur wechselseitig in sich zu sehen, sondern in jedem und allem. Die Tage wurden in freudiger Ehrerbietung verbracht, voller Glück in seiner göttlichen Gegenwart. Das Kloster strahlte diese Freude wie eine Fackel aus, und bald kehrten die Dörfler zurück. Sie strömten durch die Tore herein, gerade so, wie sie es früher getan hatten, in dem Wunsch, von der Liebe und Hingabe, die dort herrschten, berührt zu werden. Einige Zeit später beschloss der Älteste unter den Mönchen, dem Meister einen erneuten Besuch abzustatten, um ihm für das Geheimnis zu danken, das er enthüllt hatte. Habt ihr die Identität des verkörperten Gottes entdeckt? Fragte der Meister. Wir haben es, antwortete der Mönch. Wir haben herausgefunden, dass er in jedem von uns wohnt. Der Meister lächelte.
Womit beschäftigst du dich heute, nachdem zumindest das Wort Liebe in der Kommunikationswissenschaft kein Tabu mehr ist?
Womit ich mich heute sehr, sehr beschäftige, ist das Verhältnis von Macht und Liebe. Macht ist ja für uns ein Tabu. Macht hat man, aber man redet nicht darüber. Und das ist ein großer Fehler, denn ohne Macht ist sowieso wenig zu bewegen. Und Macht ist eigentlich eine Energie, ist Lebensenergie. Wir müssen mit dieser Lebensenergie sorgfältig umgehen. Und das heißt, Macht muss sich mit Liebe verbinden. Und Liebesmacht ist das, was uns Swami natürlich tagtäglich zeigt. Also die Macht der Liebe. Woher kommt es, dass die Menschen hierher kommen? Weil eben genau diese Liebesmacht wirkt. Also eine Macht, die rein ist und die nicht missbräuchlich verwendet wird. Und insofern, denke ich, ist unsere Aufgabe, genau aus diesem göttlichen Funken in uns selbst in der Welt handelnd aktiv zu werden. Also der spirituelle Weg führt nicht in die stille Kammer, schon auch, um sich selbst zu finden, das Selbst zu finden. Aber dann führt er wieder hinaus auf den Marktplatz. Also im Zen-Buddhismus sagt man wieder hinaus auf den Marktplatz. Und das heißt, das, was ich gelernt habe, als wesentlich und wichtig für mich und mein Leben und den Sinn meines Lebens, dann im Alltag zu praktizieren. Und der vorhin erwähnte Isaac Tigre hat irgendwann die Hard Rock Cafés verkauft und hat mit einem Teil dieses Geldes das Super Speciality Krankenhaus finanziert. Also Swami hat ihm das erlaubt. Swami nimmt ja nur Spenden an, die aus reinem Herzen kommen. Und dieses Krankenhaus bietet heute in hochkomplizierten Bereichen, also zum Beispiel der Herzchirurgie, kostenlose Dienste für alle, also für die Ärmsten wie für die Reichsten an. Es gibt inzwischen ein zweites Krankenhaus dieser Art in Bangalore. Also das erste ist hier bei Puttaparthi und das zweite ist in Bangalore. Und das Grundprinzip ist, dass es einen kostenlosen Service gibt und dass die Menschen, die dort arbeiten, wenn ich das richtig weiß, bis auf ganz wenige Ausnahmen, auch wirklich dort Seva machen, also einen kostenlosen Dienst. Und Swami ist dann vielfach gefragt worden, was denn aus diesen Krankenhäusern wird, wenn er denn mal tot ist und es kein Geld mehr gibt. Und nach meinem Kenntnisstand ist dann irgendwann eine gigantische Summe auch wiederum gespendet worden, die sicherstellen soll, dass die Schulen und diese Krankenhäuser auch funktionieren, wenn Swami nicht mehr lebt. Also das Prinzip der Liebe macht, das sagt er uns ja immer, alles möglich. Und Liebe kann Berge versetzen, ich glaube, es steht in der Bibel. Und Augustinus, der große spirituelle Lehrer des Mittelalters, sagt, Liebe und tu, was du willst. Also wenn wir in der Liebe sind, dann wird das, was wir tun, zu einem Werk Gottes, weil wir aus der Kraft handeln, die das Göttliche ist.
Dazu habe ich kürzlich noch einen wunderbaren Satz gehört. Und der lautet, wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, wird die Welt Frieden erfahren. Und die Frage nach der Liebe ist also die Lehre von Swami, die dich in deinem Leben besonders beschäftigt?
Baba lehrt auf allen Ebenen, das wissen wir ja. Er lehrt sowohl durch seine Reden wie durch sein Vorbild, wie durch die unzähligen Publikationen, die es inzwischen über ihn gibt. Er lehrt durch die zahllosen Menschen, die er erreicht hat und die sich verwandelt haben. Aber natürlich vor allen Dingen lehrt er als innerer Lehrer. Also wenn wir im Kontakt mit unserer inneren Stimme, mit unserem Gewissen sind, dann sind wir in Kontakt mit dem Göttlichen, für das er steht. Und ein zentraler Punkt in seiner Lehre sind die 5 menschlichen Werte. Also er sagt, wir haben sogenannte innere Feinde dazu gehört, Gier, Eifersucht, Ärger, die Wünsche, die unzähligen Wünsche, die sich auf die materiellen Dinge richten. Und es ist unsere Aufgabe, diese inneren Feinde zu besiegen. Also der eigentliche Sieg, um den es geht, ist der Sieg über die inneren Feinde. Und der Weg dorthin ist der Weg, in dem wir die menschlichen Werte in uns entwickeln und praktizieren. Und diese 5 menschlichen Werte sind also Satya, Wahrheit, Dharma, Rechtschaffenheit, Shanti, Friede, Prema, Liebe und Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Und er hat viele Jahre unter jeweils einen der menschlichen Werte gestellt und das ganze Jahr war dann diesem menschlichen Wert gewidmet. Und da, wo in der Sai-Organisation Menschen auch an die Lehre von Swami herangeführt werden, spielen diese menschlichen Werte eine zentrale Rolle. Und zu den menschlichen Werten gibt es eine wunderbare Textstelle von Swami und die heißt, Wahrheit ist Liebe in Gedanken, rechtes Handeln ist Liebe in Aktion, Friede ist Liebe im Empfinden und Ahimsa ist Liebe im Verstehen. Liebe aber ist die Grundlage von allem. Und das ist natürlich ein Übungsweg, also Meditation im Sinne des täglichen Übungswegs oder wie ich es nenne, spirituelles Selbstmanagement. Also sich selbst zu verwandeln, sich selbst zu transformieren aus dieser spirituellen Kraft, die erkannt hat, dass es etwas Wesentliches gibt, nämlich zu dem zu werden, was wir sind im Eigentlichen, nämlich reines Bewusstsein, Liebe, die sich manifestiert in Form und Zeit und Raum.
Du hast eine Uhr von Swami bekommen und damit hat er noch eine ganz persönliche Botschaft für dich verbunden.
Ja, die Uhr in Englisch heißt Watch. Und Watch steht für Watch Your Actions, Thoughts, Character, Heart. Also W-A-T-C-H, Watch Your Actions, Thought, Character, Heart. Und das ist es. Also es geht immer wieder darum, in unseren Handlungen, in unserem Denken, in unserem Charakter, den wir entwickeln und in unserem Herzen, uns zu befreien von diesen inneren Feinden und uns auszurichten auf Satya, Dharma, Shanti, Prema und Ahimsa. Er hat gesagt, ich gebe dir ein Special Prasad. Also Prasad ist eine gesegnete Mahlzeit. Also wenn wir im Ashram Geschenke von Swami verteilt bekommen, sind es meistens Süßigkeiten. Und er sagte mir, I give you a special Prasad. Also ich gebe dir eine besondere gesegnete Mahlzeit. Und das war eine Uhr. Und als ich diese Uhr hatte, hatte ich das Gefühl, so jetzt bin ich ganz schön an alleine. Weil jetzt muss ich mich, ich muss mich selbst verwandeln.
Viele Menschen sind auf der Suche nach Liebe. Wo soll man beginnen?
Dazu gehört, dass ich annehme, wer ich bin und dass ich mich auf den Weg mache. Ich muss mich entscheiden, mich auf den Weg zu machen. Diese Entscheidung, die brauchen wir. Und dann hilft uns Gott. Er hilft uns wirklich. Er zeigt uns, und selbst wenn wir so langsam und stubborn, also ich weiß gar nicht, was stubborn im Deutschen heißt, also so langsam und so dickschädlich sind, wie ich es bin, er zeigt uns. Er zeigt uns, wie wir weiterkommen. Und es gibt diesen wunderbaren Satz, richte deine Aufmerksamkeit auf das, was du erreichen möchtest und nicht auf das, was du vermeiden willst. Also, wenn wir uns selbst die ganze Zeit sagen, wie unvollkommen wir sind, wie vorläufig wir sind, womöglich noch wie sündig wir sind. Das ist ja eine der großen Schwierigkeiten der Kirchen. Das bringt uns nicht weiter. Uns bringt weiter, wenn wir uns als Liebe erkennen und wenn wir den Wunsch leben, diese Liebe auszudrücken. Dann kommen wir weiter. Und dafür bin ich Swami sehr, sehr dankbar, dass er mir diesen Weg gewiesen hat.
Bist du ganz persönlich der Liebe heute einen Schritt näher gekommen? Bist du ein Stück weit ein Liebender geworden?
Der Weg, Liebende zu werden, ist im Grunde genommen nicht ein Weg des Werdens, sondern ein Weg, sich einzugestehen, dass ich Liebe bin. Wenn ich sage, ich werde Liebende, dann ist das eigentlich ein Konzept aus dem Ich. Wenn ich sage, ich bin Liebende, dann ist es die Anerkenntnis oder dann ist es das sich eingestehen, dass ich das immer schon war. Und der Prozess ist nur die Reinigung des Bewusstseins, dass ich Liebende bin. Und manchmal weiß ich das heute, nicht immer. Manchmal bin ich in diesem Selbst, manchmal bin ich einfach.
Damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Heute hat uns Professorin Barbara von Maibohm etwas aus ihrer Welt der Kommunikationswissenschaft erzählt und über ihre persönliche Suche nach der Liebe. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.